Lasst uns lesen aus Johannes 13. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, und er spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hiernach verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortet ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn ihr kannte den, der ihn überliefere. Darum sagt er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider angenommen hatte, legt er sich wiederum zu Tische und sprach zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das, gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Bis dahin. Mit dem Herrn im Obersaal ist angegeben worden als Gegenstand für diese fünf Abende, worin, wenn der Herr will, wir hier zusammenkommen. Was würde der schönste Obersaal sein, wo wir zusammen sein könnten, wenn es nicht wäre mit dem Herrn? Der Herr ist der Gegenstand, die die Seinigen zusammenbindet. Der Herr ist der Gegenstand, wonach die Herzen ausgehen. Und wenn der Herr die Gegenstand nicht ist, das Zentrum ist, ist jeder Obersaal eine wertlose Sache geworden. Schön, dass wir haben anfangen können mit diesem Lied, worin wir zum Ausdruck bringen, dass die Herzen sich um ihn bewegen. Selbstverständlich wollen wir in diesen Abschnitten, die vor uns liegen, 13, 14, 15, 16 und 17, allerhand betrachten. Aber er ist in allen diesen Kapiteln der Hauptgegenstand. Es handelt sich an erster Stelle um ihn, wie er sich hier offenbart. Und wenn wir ihn betrachten, dann werden wir einen Segen für unsere Herzen davontragen. Das ist immer so. Und was wir dann in den Seinigen antreffen, in diesem Lichte, kann bemuntert, auch warnend für uns wirken. Wir haben diese fünf Kapiteln, also für jeden Abend ein Kapitel, aber ihr werdet einverstanden sein, dass es eine Unmöglichkeit ist, jeden Abend ein ganzes Kapitel in alle Unterteilen zu betrachten. So möchte ich auch nicht heute Abend das ganze Kapitel 13, alle Verse davon betrachten, aber hauptsächlich uns beschäftigen mit den drei Personen, die hier in diesem Kapitel im Vordergrund treten, wovon am meisten gesagt wird. Und das ist an erster Stelle die gesegnete Person unseres Herrn Jesus Christus, danach sein Jünger Judas Iskariot und dann der andere Jünger Simon Petrus. An erster Stelle finden wir hier gesprochen von unserem Herrn Jesus Christus selbst. Und wir haben gelesen von ihm, dass er wusste, dass seine Stunde gekommen war und dass er die Seinen liebte. Wie wichtig ist das, verbunden zu sehen? Jesus, der alles von den Seinigen weiß, von vornherein sie kannte, hat sie geliebt. Und geliebt bis zu Ende. Kann auch übersetzt worden bis zum Höhepunkt. Unablässig die Seinen geliebt. Wir Menschen sagen wohl mal, ach, wenn ich das zuvor gewusst hätte, würde ich anders gehandelt haben. Ich bin in dieser Person sehr enttäuscht worden. Das war mit dem Herrn Jesus nicht der Fall. Er wusste seine Stunde. Der Herr wusste alles von vornherein. In Lukas lesen wir, dass er seine Jünger wählte. Dass er seine Apostel wählte aus dem Kreis seiner Jünger. Und wir lesen da im Lukas, dass er die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte und dann am nächsten Tag aus dieser großen Schar seiner Jünger diese 12 zu sich gerufen hatte. Und dazu gehörten auch Simon Petrus, dazu gehörte auch Judas Iskariot, dazu gehörte Johannes und Jakobus, dazu gehörten alle. Und der Herr Jesus ist in keinem von diesen 12 enttäuscht worden. In diesem Sinne, dass er nicht alles von vornherein gewusst hätte. Er wusste. Als er die 2 Brüder, Johannes und Jakobus, rief, wusste er, was für ein Charakter die hatten. Söhne Boanerges, des Donners. So liebevolle, freundliche Leute waren das nicht. Er wusste, wie Simon war. Wohl gutmeinend, aber sich selbst überschätzend und in Selbstvertrauen zu einem tiefen Fall kommend. Auch das wusste er. Auch Judas Iskariot kannte er. Er wusste, wie die sich benehmen würde. Beim Herrn Jesus ist nichts passiert aus irgendeiner Überraschung, wie das bei uns der Fall ist. Er wusste alles und dennoch, einstwillend mit seinem Vater, hat er diese 12 zu sich gerufen. Und mit diesen 12 verbringt er nun diesen Abend da im Obersaal. Welch eine wunderbare Liebe. Aber wir können es verstehen, dass er vor ihr die wählte, die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte. So eine Aufgabe, in Abhängigkeit von seinem Gott und Vater getan. Später sagt er zu Simon, ich habe für dich gebetet. Schon angefangen damit, bevor er noch zum Apostel gewählt war. Aber das ist so wunderbar. Der Liebe unseres Herrn Jesus ist nicht erregt und nicht abhängig von unserem Benehmen. Dann hätte er uns nie bis zum Ende lieben können. Aber bei Jesus ist es dasselbe wie bei Gott. Er fand Anlass in sich selbst, uns zu lieben. Und unabhängig von allen Offenbarungen der Seinigen, liebte er sie bis zu Ende. Für ihn das Ende auf Golgathas Kreuz. Und wie herrlich ist es für uns zu wissen, dass die Liebe unseres Herrn Jesus Christus nie aufhört, unter keinen Umständen. Die Liebe hat er erwiesen und wir können uns darin freuen. Nun fängt er da im Obersaal an, als erste Tat mit den Seinigen das Passa zu feiern, denn darum waren sie schließlich zusammengekommen. Und während dieser Stunde auch die Fußwaschung zu verrichten. Wir haben gelesen, dass während der Mahlzeit ihr Aufstand und diese Fußwaschung, die Seinigen, den Seinigen verrichtete. Noch einmal lesen wir, dass ihr wusste, es ist der wissende Heiland, der sich hier offenbart. Und die Fußwaschung ist auch für uns ein wichtiger Gegenstand. Der Herr Jesus ist aufgestanden während der Mahlzeit, um die Füße der Seinigen zu waschen. Und aus der Unterhaltung mit Simon Petrus geht deutlich hervor, was der Zweck dieser Handlung war. Es handelt sich um Gemeinschaft mit dem Herrn. Es handelt sich nicht um Wiedergeburt, Errettung. Es handelt sich um Gemeinschaft zwischen dem Herrn und den Seinigen. Denn ohne diese Fußwaschung würde es für Simon, so sagt der Herr es, unmöglich sein, Teil mit ihm zu haben. Dafür war die Fußwaschung notwendig. Nicht wieder ganz gewaschen zu werden, das Bad der Wiedergeburt ist eine andere Sache. Das wird nie wiederholt. Das ist eine einmalige Sache. Und darum irrte Simon sich, als er sagte, Herr, ganz Kopf und Hände auch. Da musste er ihm klarmachen, dass das einmalig ist. Er gebadet ist, und er sieht auf diese Tatsache, also durch Wiedergeburt mit ihm in Verbindung zu kommen, braucht das nie wiederholt zu haben. Aber es handelt sich um eine andere Sache hier. Das ist, die Jünger waren durch die Wüste gegangen, die Jünger saßen da am Tisch, ohne die Füße gewaschen zu haben. Und die Waschung der Füße ist eine Sache, die wohl wiederholt werden muss. Immer wieder aufs Neue. Und es ist rührend zu sehen, wie der Herr Jesus diese Handlung verrichtet. Siebenmal wird uns gesagt, dass er etwas tat. Und welche eine Tat? Der Erniedrigung, der Beugung war es für die Seinigen, um den Seinigen zu dienen. Und heutzutage ist es noch so. Der Herr Jesus möchte bewirken, dass die Seinigen immer einen Teil mit ihm haben. Wer sich bekehrt hat, zum Glauben gekommen ist, hat Teil an ihm, ist mit ihm verbunden. Aber beim Verkehr hier auf Erden, in dieser Wüste, wo so viel eine praktische Trennung verursachen kann, ist die Fußwaschung nötig, die Wiederherstellung, die praktische Gemeinschaft mit ihm, ein Teilhaben mit ihm, sieht auf Gemeinschaft. Der Tisch, wo sie ansetzen, ist ja auch ein Bild der Gemeinschaft. Und der Herr Jesus hat die Füße der Seinigen nicht gewaschen, bevor sie angekommen sind, auch nicht, wie es manchmal gesagt wird, nach dem Feiern der Passa. Nein, der Herr ist vom Tische aufgestanden. Und während dieser Zeit hat er die Füße der Seinigen gewaschen, damit klarmachend, wie notwendig Gemeinschaft mit ihm ist. Und welch eine Handlung der Liebe, dass er sich so niederbeugt und das alles den Seinigen tut. Wir können verstehen, dass Simon das verweigert hatte, diesen Dienst des Herrn anzunehmen. Er fühlte sich nicht fähig dazu. Aber der Herr machte ihm seine Liebe deutlich, dass es notwendig ist. Dann kommt, wie Simon nun war, er wieder zum anderen Äußersten, ganz. Aber auch das sah Simon nicht gut. Nicht ganz wiedergewaschen, einmalige Handlung, aber die wiederholte Fußwaschung. Und dann, nachdem der Herr das getan hat, hat er eine wichtige Frage gestellt. Er hat nämlich die Seinigen diese Frage gestellt, in Kapitel 13, wisset ihr, was ich euch getan habe? Das Wissen heißt, ihr versteht ihr das? Habt ihr gute Einsicht darin, was ich euch jetzt getan habe? Die Jünger haben es nicht gefragt, nicht gewagt, die Frage zu beantworten. Das ist eine unbeantwortete Frage geblieben. Aber der Herr hat die Frage gestellt. Der Herr stellt auch uns diese Frage. Wisst ihr, was ich damit getan habe? Was dies eigentlich bedeutet? Und wir können sicher davon sein, dass die Jünger das noch nicht ganz verstanden hatten. Sie wagten es darum auch nicht zu sagen, oh ja, Herr, das ist uns völlig klar. Aber der Herr hat es selbst klar gemacht, was er sie damit belehren wollte. Und sagt dann, ihr heißet, wie Lehrer und Herr. War hier. Obwohl er sich so erniedrigt hatte, diese Stelle eines Sklaven einnahm, auch für die Seinigen, blieb er Meister, blieb er Herr. Das mussten die gut wissen. Ja, es ist noch nicht dasselbe, ihn Meister und Herr zu nennen und ihm auch wirklich als Meister und Herr zu erkennen. Wir wissen ja auch, dass er unser Herr und unser Meister ist. Aber sind wir uns auch klar bewusst, dass er das ist? Und erkennen wir ihn als solche in unserem Leben? Geben wir ihm den Platz als Herr und Meister in unser Leben? Das ist eine andere Sache, das immer wieder aufs Neue gelernt werden muss. Und nun sagt der Herr, ich, der Herr und Meister ist, bin, ich habe diesen Platz eingenommen und ich habe euch diesen Dienst erwiesen. Wenn ich nun Herr und Meister das getan habe, so seid ihr schuldig, das auch ein ander zu tun. Das ist wichtiger Unterricht hier für die Seinigen. Christen sind Leute, die keine Schulden haben sollen. Paulus sagt, sei niemand etwas schuldig. Aber ist eine Schuld, die wir doch immer fühlen sollen, uns immer bewusst sein sollen. Das ist die Schuld, einander zu lieben. Nicht mit Worten, sondern in der Tat diese Liebe zu beweisen. Und eine Möglichkeit, die Liebe zueinander zu beweisen, ist darin, dass wir einander die Füße waschen. Im Orient war das eine notwendige Sache. Man lief durch Staub über Steine, die Füße wurden oft schmutzig und verletzt und mussten dann gereinigt werden. Das war eine Erquickung, das war eine notwendige Handlung. Das war aber nicht geschehen beim Anfang dieser Mahlzeit. Diener gab's nicht. Und keiner, wenn vielleicht auch daran gedacht worden ist, keiner hat für sich gedacht, das ist meine Aufgabe, das zu tun. Nein, Johannes wird wohl gedacht haben, ja, das kann andere ja auch tun. Und so werden die anderen gedacht haben, man hat es einander gern überlassen. Aber keiner hat den Initiativ gehabt, das ist für mich eine Aufgabe, die Füße meiner Jünger zu waschen. Und der Herr selbst hat schließlich getan und damit den Beispiel gegeben, einander die Füße zu waschen. Und das ist ja für uns auch wichtig, das anzuwenden. Aber da muss es uns klar sein, wozu die Fußwaschung dient und in welcher Weise die geschehen muss. Die Fußwaschung war notwendig, um eine ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Herrn hervorzurufen. Und Sünde durch Kontakt mit dieser Welt verhindert diese praktische Gemeinschaft. So wenn wir ineinander diese Verunreinigung finden, dann können wir nicht gleichgültig daran vorbeigehen und sagen, na ja, das ist wohl ein anderer, der das in Ordnung macht. Dann haben wir die Schuld, und die sollen wir uns bewusst sein, behilflich zu sein, dem Bruder oder der Schwester behilflich sein, diese Reinigung zustande zu bringen. Das ist die Fußwaschung. Und für Waschung hat man Wasser nötig. Was ist das Wasser? Das sind nicht unsere Worte. Das sind nicht unsere Ermahnungen oder unsere Ermunterungen. Das sind nicht unsere Weise, voneinander tüchtig die Wahrheit zu sagen. Wir können mit unseren Worten nichts verrichten. Die Waschung geschieht mit Wasser. Das ist das Wort Gottes. So wie er seinem Bruder oder seiner Schwester dienen möchte, kann er es nur tun mit dem Worte Gottes. Eigene Worte, eigene Einsichten nützen nichts und werden diese Waschung auch nie zustande bringen können. Und wie leicht irren wir uns und wenden wir nicht das richtige Wasser an. Gebrauchen wir andere Worte als die, welche wir finden in Gottes Wort. Dann kommt es auch noch mal vor, dass wir glauben, wenn wir schon ein Wort aus der Bibel finden, um damit anzufangen, dass das noch nicht kräftig genug wirkt. Und wir versuchen, das Wasser noch mal tüchtig heiß zu machen, damit es besser wirkt. Das soll auch nicht sein. Wir brauchen das Wasser, wie wir das im Worte Gottes finden. Und leider kann man wohl feststellen, dass das Wasser tüchtig heiß angewandt wird, sodass es noch keine Erfrischung bewirkt. Ist schade. Dann hat der Herr Jesus auch das Tuch gebraucht, nach der Waschung die Füße wieder zu trocknen. Ist auch sehr wichtig. Man kann bei der Ausübung dieser Sorte Ermahnung vergessen, das Tuch mitzunehmen und dann die Füße so zurückzulassen, ohne diese Anwendung. Das sind alles praktische Dinge. Und die wichtigste ist noch, wir lesen vom Herrn Jesus, dass er niederkniete, die Füße seiner Jünger zu erreichen und sie so wusch. Fußwaschung bei unseren Geschwistern ist notwendig. Das ist eine Aufgabe. Wir sind schuldig, einander die Füße zu waschen. Aber man kann das nur tun, mit gutem Erfolg, wenn der Herr uns Gnade gibt, niederzuknien. Denn wir müssen ja die Füße erreichen. Und wer da in eigenen Kräften gerade stehen bleibt, wird nie die Füße erreichen. Der kann ja nur den Kopf erreichen und einem die Ohren waschen. Aber darum handelt es sich nicht. Denn da sitzt es ja nicht. Aber da, wo die Verbindung zustande gekommen ist, mit der Erde, die schmutzigen Füße müssen erreicht werden. Und das geht nie ohne Beugung. Das geht nie ohne diesen niedrigen Platz mit der Schwester oder dem Bruder zu finden. Dann kann man Erfolg erwarten. Ohne dies ist das unmöglich. Versteht ihr, fragt der Herr, was ich euch getan habe? Und diese Frage, glaube ich, ist gut für uns, auch auf uns anzuwenden. Denn die Aufgabe haben wir, daran können wir nicht vorbei. Der Herr sagt, ihr seid schuldig. Aber wie erledigen wir diese Aufgabe? Und wenn wir es nicht in der richtigen Weise tun, wird es eine zwecklose Sache sein. Wird es noch eher die Sache verschlimmern als verbessern. Und was ist er in unserer Mitte? Ich kenne ja die Versammlung in Bremen nicht. Ich kenne ein wenig unsere eigene Versammlung. Und ich weiß auch was von anderen. Und ich weiß, wie überall diese Gefahren da sind. Wir gehen allen durch den Staub dieser Welt. Wir laufen alle der Gefahr, verunreinigt zu werden. Und da können wir wohl behaupten, praktische Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, aber ohne dass unsere Füße gewaschen werden, geht das nicht. Und wir sind schuldig, einander diesen Dienst zu beweisen. Aber es geht nur, in dieser Weise der Beugung und der Demut füreinander, ohne Gebet, wird es eine Angelegenheit sein, die keinen Nutzen hat. So sehen wir den Herr Jesus als der Dienende in der Mitte der Seinigen und ermuntert sie auch im Blick auf die Zukunft, in dieser Weise miteinander umzugehen. Dann wird uns etwas gesagt vom Judas Iskariot. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Wir lesen zwei Dinge von ihm in Verbindung mit Satan. Wir haben zuerst gelesen, dass Satan es ihm ins Herz gegeben hat, Jesus zu verraten. Und am Ende lesen wir, dass Satan in ihm fuhr. Das ist eine schreckliche Zunehmung. Judas Iskariot ist wohl als Apostel gewählt worden, hat ebenso wie die anderen 3 Jahre mit dem Herrn umgegangen, hat ebenso wie die anderen die Autorität bekommen, eben Dämonen auszuwerfen. Das lesen wir von ihm. Und dennoch hat er nicht die lebendige Verbindung mit dem Herrn. Dennoch war er nicht wiedergeboren. Viele haben ihre Mühe damit. Wie ist es dann doch mit dieser Person von Judas Iskariot? Jesus wusste von Anfang an, wie er war, die ihm verraten würde. Jesus Christus wusste auch, was in der Bibel von ihm geschrieben steht. Es war ihm alles bekannt. Dennoch hat er ihn gewählt. Dennoch hat er ihm seine Liebe erwiesen. Aber dieser Mann hat Liebe zu Geld. Er war ein Dieb, sagt das Wort. Darum hat er so gern die Aufgabe angenommen, die Börse zu tragen. Das Geld, das von Menschen, dem Herrn und den Seinigen zur Verfügung stand, zu verwenden und zu bewahren. Aber die Liebe zum Gelde hat ihm dazu gebracht, etwas zu eigenen Nutzen dazu anzunehmen. Er war ein Dieb geworden. Und Paulus sagt in seinen Briefen, dass das Sehnen nach Geld eine Ursache ist, alles andere Übel. Nicht reich sein ist die große Gefahr. Der Herr hat vielen reich gemacht und die tun viele Gutes mit ihr Geld. Das ist möglich. Auch in den Tagen des Herrn Jesus gab es viele wohlhabende Frauen, die mit ihren Gütern dem Herrn dienen. Und so ist es noch. Die Schrift warnt für reich werden wollen. Und wer das will, dann steht er nicht, dass die der Gefahr läuft, in vielen Sünden zu fallen. Es wird als eine Tatsache mitgeteilt. Der das will, fällt in diesen Dingen. Und wir sehen das in der Praxis. Ich habe in Holland einen gekannt, der als junger Mann sagte, reich werden will ich. Ein Bruder, eine Gemeinschaft. es ist ihm auch gelungen. Es scheint so zu sein in dieser Welt, wer ein bisschen schlau ist und wirklich will, diese Energie hat, die Möglichkeit da ist, reich zu werden. Ein Mann aus der Welt sagte mal, reich werden kann jeder. Das Geld liegt auf der Straße. Ja, sagt ein Gläubiger zu ihm, das glaube ich auch. Aber man muss sich bücken, um es aufzuheben, und das möchte ich nicht. Dieses Bücken in den Staub dieser Welt, daraus die Reichtümer aufzuheben, das möchte ich nicht. Judas war einer, der reich werden wollte. Und das ist ihm verhängnisvoll geworden. Entschuldigung. Und es ist heutzutage noch eine große Gefahr, sich danach auszustrecken. Man weiß, wo man anfängt, aber man weiß nie, wo dieser Weg endet. Ein Demas aus Liebe zu dieser jetzigen Weltlauf hat eben den Dienst des Herrn, als Mitarbeiter mit Paulus aufgegeben. Dazu kann es kommen. Dahinter stand Satan, der große Feind, und der hat in sein Herz gewirkt, hat ihm etwas ins Herz gegeben. Ja, wenn das Herz nicht für den Herrn Jesus klopft, wo klopft es dann für? Dann kann Satan davon Gebrauch machen. Satan wird nie in unser Herzen etwas wirken können, wenn das Herz voll ist von der Liebe des Christus, dann ist es unmöglich. Bei Simon war das nicht so. So konnte Satan ein Anknüpfungspunkt finden in der Gesinnung des Judas, in sein Herz wirken, dies vorzunehmen. Aber in der letzten Nacht zusammen, dann wurde auch da der Höhepunkt erreicht und konnte Satan in Judas fahren und ihn zu dem definitiven Tat des Verrats bringen. Das ist das Tragische bei Simon. Bei Judas. Er ist wohl dazu gekommen, nachher seinen großen Fehler einzusehen. Er hat sogar gerufen, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut zu verraten. Aber ist keine Wiederherstellung gefolgt. Er ist zu seinem eigenen Platz gegangen. Das ist das Tragische bei Judas. Eine ernste Warnung auch für uns. Das Benehmen, die Weise, wo der Herr ihn geoffenbart hat, hat viele Fragen aufgerufen. Der Herr hat gesagt, in Antwort auf die Frage des Johannes, wem ich den Bissen gebe, der ist es. Hat selbst Anweisung gegeben, wer es war. Und wir lesen auch, dass er das getan hat. Und nachdem er den Bissen genommen hat, ist er weggegangen. Und dann steht das bedeutende Wort da hinten. Und es war Nacht. Finstere Nacht im Herzen von Judas. Es war die Arbeit der Nacht und der Finsternis. Und in diese finstere Nacht ist er hinausgegangen und untergegangen. Ein Professor in der Theologie in Holland schrieb in einer Zeitschrift, die ich damals als Mitglied dieser Kirche, wo er Pfarrer war, ein Artikel über Judas und schrieb darin, es ist ja klar, wenn wir das Evangelium nach Lukas lesen, dass Judas am Abendmahl teilgenommen hat. Und es ist ein großer Fehler, vom Abendmahl ein Ort von Disziplin und Zucht zu machen. Ist gerade, sagt er, der Ort, wo Jesus seine Liebe zu Sünder beweist. Und nie soll man einen Sünder verweigern, an diesem Tisch zuzulassen. Und wer das Evangelium nach Lukas liest, könnte zu dieser Schlussfolgerung kommen. Denn in Lukas wird uns ja das in dieser Reihenfolge mitgeteilt, in Kapitel 22. Wird in Vers 3 von 22 schon mitgeteilt, dass Satan in Judas fuhr. Da finden wir auch, dass da im Obersaal, wo sie zusammen sind, der Herr Jesus Brot nahm und den Kelch beide gab. Und dann Vers 21 sagt, die Hand dessen, dem er überliefert, ist mit mir am Tische. Und danach wird dann mitgeteilt, dass eine Meinungsverschiedenheit unter ihnen gab und so weiter. Also nach Lukas könnte man denken, dass Lukas noch am Tische war, beim Feiern des Abendmahls und dass Judas also vom Herrn auch zu dieser Stelle eingeladen und geduldet war. Und darauf, aufgrund dessen, sagte dieser Professor, also wenn der Herr Judas zuließ, kann es ja nicht in Frage kommen, dass wir einen verweigern würden. Aber wir haben auch dieses Evangelium nach Johannes. Und das eine ist nicht im Widerspruch mit dem anderen. Das eine füllt immer das andere aus. Und wir wissen, dass Lukas nicht eine historische Reihenfolge gibt, wie zum Beispiel Markus meistens tut. Lukas hat wohl den Zweck, alles in guter Ordnung zu erzählen, aber das braucht nicht zu sein, eine Ordnung der Reihenfolge der wirklichen Tatsachen nach. Das hat er nicht getan. Er beschreibt zuerst, was Jesus getan hat. Und erst danach schreibt er über das Benehmen der Jünger. Lukas sagt in Vers 24 erst, nach dem Abendmahl, nach dem Passa, dass die Meinungsverschiedenheit ans Licht trat. Aber wir wissen wieder aus anderer Stelle, das war zuvor. Wir wissen auch, dass Lukas mitteilt, dass der Vorhang schon zerriss. Ihr teilt das mit, vor Christus gestorben war. Wir wissen, dass diese Reihenfolge nicht da war. Also, wir müssen feststellen, Lukas gibt nicht, was da in die Nacht geschehen hat, die Dinge wieder in einer historischen Reihenfolge. Die Tatsachen sind alle geschehen, selbstverständlich, aber ihr teilt sie nicht in der Reihenfolge mit. Wenn wir nun Johannes 13 lesen, dann sehen wir auch, dass der Herr Jesus Judas den Bissen anreicht. Und nun lesen viele so oberflächlich, die denken, dass also auch wieder das Abendmahl ist. Aber das ist das Abendmahl überhaupt nicht. Beim Abendmahl wird nicht ein bisschen Brot in den Wein hineingetaucht. Das ist ja klar, das sind zwei verschiedene Dinge. Was wir hier in Johannes lesen, spricht ja überhaupt nicht über das Abendmahl. Johannes spricht nur über das Passa. Und Lukas spricht auch über Passa und Abendmahl. Johannes spricht über das Passa. Und was er hier tut, diesen Bissen eintauchen und dann Judas geben, hat nichts zu tun mit dem Abendmahl. Hat nur zu tun mit dem Passa. Und dann lesen wir, dass Judas sofort wegging. Und wir wissen wieder aus anderen Stellen, dass erst nach dem Feier des Paschas das Abendmahl eingestellt wurde. Also wenn wir Lukas und Johannes miteinander vergleichen, ist es völlig klar, was geschehen ist. Judas hat teilgenommen am Feier von Pascha. Ist dann vom Herrn selbst weggeschickt. Denn der Herr sagt, was du tun willst, tu das sofort in Eile. Und er ist sofort gegangen. Dann, nach dem Passa, lesen wir, nahm der Herr Brot und nahm den Kelch. Nach dem Passa. Und es ist klar aus dieser Stelle, dann war Judas nicht mehr da. Die Schrift ist klar, für wen das Abendmahl hielt, bestimmt ist. Das ist für die Seinigen, wozu Judas nicht gehörte. Der musste weggeschickt werden. Für ihn war kein Platz, denn er hat kein Teil an Jesus. Es ist nicht ein Tisch für vollkommene Christen. Wer könnte dann je ansitzen? Es war auch ein Platz für Simon. Es war auch ein Platz für Thomas. Es war Platz für alle. Und wir lesen, als er ihnen den Kelch reichte, sie tranken alle daraus. Aber Judas war nicht mehr da. Aber die anderen schon. Und so ist es heutzutage. Es ist ein Platz, wo der Herr die Seinigen so gern hat und Schwachheiten, zu Kurzkommungen, wer ist vollkommen. Aber es muss sicher sein, dass sie teilhaben an Christus. Ein Pfarrer in unserem Ort, mit dem ich eine Unterhaltung hatte, sagte, aber er will's. Wagen Sie es zu sagen, dass da hier in Apeldoorn, da wohnte ich dann noch, alle die 200, die da jeden Sonntag das Abendmahl feiern, dass die alle aufrichtige Kinder Gottes sind? Sagt der Pfarrer, das kommt mir nicht zu beurteilen. Und darum wage ich das auch nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, dass alle, die teilnehmen, von 2 oder 3 Brüdern besucht wurden und deutlich gesagt haben, im Herrn Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen als der Heiland, die für ihre Sünden starb. Und soweit wir aus ihrem Lebenswandel sehen können, ist nichts damit im Widerspruch. Aber schon im Anfang wird festgestellt, einige sind von uns ausgegangen, denn die waren nicht von uns. Wird auch gesagt, dass einige betrügerisch hineingeschlichen sind. Ich sage, Herr Pfarrer, hier würde ich sein, zu sagen, aber bei uns ist sowas ausgeschlossen. Das möchte ich nicht. Ja, damit war ich dann doch einverstanden. Aber dann sagte ich, aber Herr Pfarrer, jetzt eine Frage. In die Kirche, wo Sie Pfarrer sind und worin ich auch aufgewachsen bin, sage ich zu viel, wenn ich behaupte, dass man dort mit offenen Fahnen als Ungläubige teilnehmen kann am Abendmahl. Dann guckte er mich an und sagte, diesen Schlag ist für Sie. Da haben Sie recht. Man fragt nicht, ob man bekehrt ist. Man fragt, ob man einverstanden ist mit der Lehre. Und die Frage, worum es sich handelt am Tische des Herrn, ist, hat man Teil an ihm, gehört man ihm zu. Aber weiter müssen wir nicht rühmen. Wenn das so damals war, wie sind wir dann heutzutage? Aber wir müssen sicher davon sein, ist das ein Menschenkind, das zeugt, das Zeugnis gibt, bin durch Gnade gerettet worden. Welchen Grund haben wir dann zu verweigern? Dann nehmen wir einander an. Wenn da Verunreinigung ist, durch Sünde, haben wir die Aufgabe der Füßwaschung. Also nicht sofort anfangen, dir gehört nicht zu und weg damit. Die Füße waschen. Wenn einer dann verharrt im Bösen, dann sagt die Schrift, du den Bösen in eurer Mitte weg. Ist wohl herrlich, ein großes Vorrecht, so einen Platz zu haben. Und es ist deutlich aus dieser Geschichte, diesen Platz ist nicht gemeint für Leute wie Judas, die kein Teil am Herrn Jesus haben. Und dann schließlich noch ein Wort über Simon, der hier auch so tätig ist, so aktiv ist. Und wenn der Herr doch auch manches zu sagen hat. Der Herr Jesus redet am Ende von diesem Kapitel über sein Hingehen zum Vater. Und dann sagt er zu den Seinigen, dass sie ihm noch nicht folgen können, sondern es tun müssen mit dem Gebot, einander zu lieben, wie ich euch geliebt habe. Ja, wie hat der Herr den Seinen geliebt? Das ist das Maß der Liebe. Ja, und wenn das das Maß der Liebe ist, brauchen wir uns doch noch nicht zu kümmern wollen, dass wir das Maß, dass wir da überhin weggekommen sind. Ich glaube, wir sind immer noch bedeutend heruntergeblieben. Aber das ist das Maß, das der Herr sagt. Wie er uns geliebt hat, so sollen wir einander lieben. In der Fußwaschung, aber in allen Dingen. Und dann redet er, dass ihr hingeht. Und Simon stellt dann die Frage, wohin gehst du? Und bekommt die Antwort, wo ich hingehe, kannst du mich jetzt nicht folgen, du wirst mir später folgen. Wohl folgen, aber jetzt noch nicht. Welch ein herrliches Versprechen. Jesus Christus ist zum Vater gegangen. In dieser ganzen Geschichte, da im Obersaal, stellt er Herr sich schon hinter seinem Werk. So, als ob alles schon vollbracht worden ist. Ihr geht jetzt zum Vater. Das weiß er. Bald ist die Stunde da. Und sagt zuvor zu seinen Jüngern zur Ermunterung, damit, wenn es soweit ist, sie auch diese Sicherheit haben. Und nun ist es wieder das Merkwürdige. Simon, ja, die stellt wieder eine merkwürdige Frage. Simon ist mit seinen Worten manchmal stark daneben. Aber immer finden wir, dass er bei diesen Dummheiten doch eine große Liebe und Anhänglichkeit zum Herrn zeigt. Und darum macht der Herr ihm auch keine großen Vorwürfe. Das wird nachher wohl besser kommen. Dann wird es wohl verstehen. Du wirst mir später folgen. Und dann möchte Simon wieder wissen, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Er hat Ahnung, was geschehen wird. Er hat Ahnung davon, in welcher Weise Jesus in die Herrlichkeit hineingehen will. Er hat Ahnung davon, dass es durch den Weg der Verfolgung gehen würde. Und er sagt dann, ich bin bereit, mein Leben für dich hinzustellen. Meint ihr das? Wir können sagen, ja, das meint er. Er war voller Überzeugung, dass er das wollte und dass er das konnte. Aber das ist die Schwierigkeit bei Simon. Er kannte den Herrn, aber er kannte zichzelf nog niet. En dat zijn nog twee verschillende dingen. In de weg der Nachfolgung lernt man ook etwas zichzelf kennen. En de Heer zeigt ihm jetzt schon, dass der Hahn nicht krähen wird, bevor er ihn dreimal verleugnet hat. Dat had Simon niet geglaubt. Hat es weit von sich gestoßen. Sowas. Ihr würdet ihr tun? Kommt nicht in Frage. Aber dennoch ist es passiert. Wir lesen, wie Simon dem Herrn von weitem nachfolgt, da hinten im Saal kommt, seine Hände ausstreckt an die Feuer, die die Leute dieser Welt für sich gemacht haben und nicht an der Seite von Jesus steht. Ja. Und in Verbindung mit der Welt, dem Herrn von weitem folgen, ist keine Widerstandsfähigkeit da. Und dann kommt er eben dazu, wenn auch nur ein Dienstmädchen in Rechenschaft den Herrn zu verleugnen, bis dreimal. Tragisch. Aber dann lesen wir etwas Wunderschönes. de Herr Jesus sah, Simon an, der vom Weiten, wo die Feinde ihm verspotteten und höhten und schlugen, wandte Jesus sich um, suchte mit seinen Augen seinen Jünger, der ihn da verleugnete. Und in diesem Augenblick muss Simon auch aufgeschaut haben, zum er mir wollte gehen. Noch ein Blick auf Jesus. Und dann hatten die Augen des Herrn ihn getroffen. Und dann krähte der Hahn, wurde das Wort eingedenk und ihn nicht. Er ging auch hinaus. Er ging auch hinaus in der Nacht. Aber völlig verschieden vom Ausgehen in der Nacht von Judas. Judas bedauerte, was er getan hat, um die Folgen. Simon bedauerte, was er getan hat, weil er seinen Heiland so betrübt hatte. Und der ging hinaus und weinte bitterlich. Ein Fischermann, einem Fischermann, so von 30 Jahren alt, in Sturm und alle möglichen wird ausgestellt, dem sitzen Tränen nicht so hoch. Das sind starke Männer. Aber dennoch lesen wir von ihm, dass er weinte. Der hat auch seine Sünden bekannt. Und Jesus, nach seiner Auferstehung, ist ihm erschienen, hat mit ihm gesprochen. Wir wissen nicht, was da gesprochen ist. Aber er ist wieder hergestellt in die herrliche Gemeinschaft zwischen dem, was Judas getan und was Simon getan. Ein großer Unterschied. Aber die Weise, worauf sie bereut haben, was sie getan haben, ist auch völlig verschieden. Und leider, leider findet man manchmal, dass ein nach einem Weg der Abweichung und der Sünde man wohl bedauert, was man getan hat, der Folge wegen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Was der Mensch sieht, das wird er immer mähen. Man könnte fast sagen, ist ein Naturgesetz. Aber es ist viel ernster. Es ist, dass man mit Sünden dem Herrn betrübt, ihm verunehrt. Und die Folgen, die kommen erst in zweiter Stelle. Die Tatsache selbst, darüber hat Simon Tränen ergossen und ist er demütigt. Und hat Vergebung empfangen. Und Judas, die auch gerufen hat, ich habe verraten und schuldiges Blut, ich habe gesündigt. Das war nicht eine Buße, wie der Heilige Geist in die Herzen der Sünde wirkt. Deshalb lesen wir auch nicht Vergebung, lesen wir nur, dass er zu seinem eigenen Platz ging, nach diesem schrecklichen Tat sich selbst verengt zu haben. Das ist ein großer Unterschied. Zwei Menschen, die so nah beim Herrn gelebt haben, die alle Worte von ihm gehört haben, beide gesündigt, aber eine ohne Vergebung und Wiederherstellung und die andere wollen. Und so kann es sein, auch unter uns, dass es solche gibt, die alles mitmachen, regelmäßig die Versammlungen beiwohnen, das Wort hören, möglich auch wohl etwas von ihren Sünden gesehen haben, aber die nicht den Platz gefunden haben von Simon. Wirklich Buße tun. Mit Tränen dem Herrn bekennen, was man getan hat, um die herrliche Vergebung unserer Sünden zu finden. Ach, wir kommen doch wieder, nachdem wir Judas und Simon betrachtet haben, kommen wir doch wieder zurück zu der Betrachtung der Person unseres Herrn und bewundern seine Liebe und seine Gnade, wo er mit diesem Simon begegnet ist und ihn so herrlich wiederhergestellt hat. Das ist, was wir finden in einigen Zügen in Kapitel 13. Nochmals, ich weiß, vieles haben wir heute Abend nicht betrachten können, aber ich hoffe, dass doch diese Betrachtung von unserem Herrn und was er mit den Seinigen getan hat, für uns zur Ermunterung sein kann. Und wenn der Herr uns die Gelegenheit gibt, möchten wir dann morgen Abend weiterfahren mit der Besprechung von Johannes 14.